Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Sibylle Salewski. Demonstranten und Polizei. Das ist eine Beziehung, die schon immer, sagen wir es mal vorsichtig, spannungsgeladen war.
1978 auf dem Frankfurter Römerberg. Die Beamten prügelten auf alles ein, was zufällig in den letzten Reihen stand. Ich war in einer dieser Reihen und kam mit einer Platzwunde am Kopf davon. Die Schläge waren nicht persönlich gemeint. Und eben das war das Schlimmste. Man wurde nicht als einzelner Mensch geschlagen, sondern als Stück Massenfleisch. Wie Vieh in der Herde. In einer solchen Situation liegt nichts näher als ein Pflasterstein. Wie verhindert man in kritischen Situationen jene emotionale Kernschmelze, die aus einer Ansammlung lauter ganz vernünftiger Individuen eine panische Masse macht? Wie kann die Polizei dafür sorgen, dass die Freude nicht grauenhaft wird?
Das ist Bruno Preisendörfer. Er erzählt heute hier bei uns im D-Radio Wissen Hörsaal, wie es sich anfühlt, von der Polizei geschlagen zu werden. Preisendörfer ist Schriftsteller und Politologe. Die Demo, bei der er damals in Frankfurt mitgemacht hat, bildet den Dreh- und Angelpunkt seines Vortrags. Seine eigene Erfahrung, die Gefühle und die Wut, die da bei ihm entstanden sind, und das Vorgehen der Polizei, das alles nimmt Preisendörfer zum Anlass zu fragen, wie das eigentlich früher war. Wie sahen Feiern und Demonstrationen im 18. oder 19. Jahrhundert aus? Wie hat sich die Polizei damals verhalten? Man sprach vom großen Haufen. Gemeint war damit eine große Menge von Menschen, die zusammen feiern wollten oder protestieren. Genau wie heute haben auch damals die Obrigkeiten, Regierung und Polizei, darüber nachgedacht, wie sich solch ein großer Haufen steuern lassen könnte. Die Ursprünge dessen, was wir heute Crowdmanagement nennen, die liegen im 18. Jahrhundert, sagt Bruno Preisendörfer. Bemerkenswert ist, dass es damals keineswegs nur darum ging, Massenzusammenkünfte zu verhindern. Im Gegenteil. Manch einer war davon überzeugt, dass große Aufläufe sogar wichtig seien für die emotionale Gesundheit der Bevölkerung. Das klang damals allerdings ziemlich blumig oder vielleicht besser bierselig.
Die Torheit muss wenigstens einmal im Jahr ausgären, damit sie das Fass nicht sprenge.
Wie die Polizei im 18. Jahrhundert versucht hat, das zu bewerkstelligen, das erzählt jetzt Bruno Preisendörfer. Die Polizei der Freuden. Wie kommen Massen in Bewegung? So hat er seinen Vortrag genannt. Er hat ihn am 31. Januar 2014 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Bevor ich Sie zu einer vergnügungspolizeilichen Stippvisite ins 18. Jahrhundert einlade, zwei Vorbemerkungen, eine handgreifliche und eine begriffliche. Also die handgreifliche Vorbemerkung. Wie Massen in Bewegung kommen, habe ich am eigenen Leib 1978 auf dem Frankfurter Römerberg erfahren. Eine Anti-Nazi-Demonstration wurde von der Polizei aufgelöst. Es ging alles sehr schnell. Der Platz vor dem Römer war vollgestopft mit Menschen. Die dreimalige Aufforderung der Polizei, den Platz zu räumen, konnte trotz Megafon nicht von allen gehört und schon gar nicht sofort befolgt werden. Also räumte die Polizei den Platz. Die Räumung ging so vor sich, dass Polizisten mit Schilden auf die hintersten Reihen der Demonstranten eindrangen, damit diese hintersten Reihen die vor ihnen stehenden Leute ihrerseits nach vorne drängten und diese wiederum die vor ihnen stehenden, bis auf diese Weise eine Art Verdrängungsmasse entstand, die sich selbst nach und nach vom Platz schob. Weil das nicht schnell genug ging, wurde in den hintersten Reihen von den Polizisten mit Knüppeln nachgeholfen. Die Beamten prügelten auf alles ein, was zufällig in den letzten Reihen stand. Ich war in einer dieser Reihen und kam mit einer Platzwunde am Kopf davon. Andere hatte es schlimmer getroffen, vor allem, wenn die Schläge nicht wie beabsichtigt auf Schultern und Hinterköpfe niedergingen, sondern ins Gesicht trafen. Die Schläge waren nicht persönlich gemeint. Und eben das war das Schlimmste. Man wurde nicht als einzelner Mensch geschlagen, sondern als Stück Massenfleisch, wie Vieh in der Herde. Ich war damals empfindsamer 21 und die Demütigung ungeheuer. Als ich endlich vom Platz herunter war, liefen mir die Tränen über das Gesicht, während ich in hilfloser Wut und mit hassender Inbrunst versuchte, die Demütigung von mir zu werfen. In einer solchen Situation liegt nichts näher als ein Pflasterstein. Ich habe ein paar davon in Richtung der Wasserwerfer geschmissen, die nach der Räumung des Platzes die Straßen von Randalierern, wie soll man sagen, säuberten. Randalierer, zu denen auch ich nun unversehens gehörte. Wäre ich beim Steinewerfen festgenommen worden, hätte das sehr viel ernstere Folgen haben können als eine Platzwunde am Kopf. Und dennoch wäre es nicht so demütigend gewesen, wie dieses beprügelt werden als anonymes Elementarteilchen einer polizeilich vom Platz bewegten Masse. Die räumliche Bewegung einer Masse und die Gefühlsbewegung eines Menschen können zur traumatisierenden Erfahrung verschmelzen. Zum Glück ist bei mir keine posttraumatische Belastungsstörung zurückgeblieben, auch keine postdemokratische. Die begriffliche Vorbemerkung ist mir wichtig, damit Sie mich nicht für einen Anachronisten halten, der Worte und Zeiten durcheinander bringt. Die Masse, wie sie Gustave Le Bon, Elias Canetti, Ortega y Gasset, David Riesman und viele andere thematisiert haben, entwickelte sich als soziales Phänomen und als soziologischer Begriff im 19. Jahrhundert. Im 18. sprach und schrieb man, das ist für nicht-deutsche Zuhörer jetzt vielleicht schwierig, schrieb man vom großen Haufen, was eher eine Mengen- als eine Massenangabe ist. Die Lexika der Zeit bringen nirgends Masse mit Menschen in Verbindung. In der Universalenzyklopädie von Grünitz, eines der wichtigsten deutschen Lexika der Zeit, im Grünitz heißt es zum Beispiel, in der engsten Bedeutung ist Masse zuweilen so viel als ein Teig, woher in den Apotheken auch alles dick gemischte Massa heißt. Die Bildhauer pflegen aber auch einen großen Hammer, womit sie auf den Meißel schlagen, wenn ein Werk aus dem Gröbsten gearbeitet wird, eine Masse zu nennen. Im mittleren Latein ist Massa gleichfalls ein hölzerner Hammer, Massare, damit schlagen. Der historische Lexikoneintrag könnte zusammen mit meiner zeitgeschichtlichen Erfahrung zu karlauernden Reflexionen darüber verleiten, was dick gemischter Menschenteig und die Polizei als großer Hammer fürs Gröbste mit und gegeneinander zu tun haben. Wenn ich Polizeikommissar wäre, aber das sage gar nicht ich, das schrieb der Osnabrücker Publizist Justus Möser in dem Aufsatz »Etwas zur Polizei der Freuden für die Landleute«, enthalten in seinen patriotischen Fantasien aus den 1770er und 1780er Jahren. Wenn ich Polizeikommissarius wäre, die Leute sollten mir wenigstens ein- oder zweimal im Jahr auf der Kirmes oder auf Fastnacht völlige Freiheit haben. Unsere heutige Mäßigkeit macht lauter Schleicher, die des Morgens ihr Gläschen und des Abends ihr Kängen trinken, anstatt dass die vormalige Ausgelassenheit zu gewissen Jahreszeiten einem Donnerwetter mit Schlossen glich, was zwar da, wo es hinfällt, Schaden tut, im Ganzen aber die Fruchtbarkeit vermehrt. Dagegen aber würde ich auch die täglichen Säufer, wenn sie sich auch nicht völlig berauschten, ohne Barmherzigkeit ins Zuchthaus schicken. Ich finde, dass es für die Polizei leichter sei, einmal des Jahres Anstalten gegen einen wilden Ochsen zu machen, als täglich die Kälber zu hüten. Die Torheit muss wenigstens einmal im Jahr ausgären, damit sie das Fass nicht sprenge. So ähnlich wird auch die Obrigkeit in Frankfurt gedacht haben bei der Kaiserkrönung 1764. Bei der Kaiserkrönung 1764 wurde die Bretterküche, aus der man das auf dem Römerberg, schon wieder der Römerberg, aus der man das dort versammelte Volk versorgt hatte, diese Bretterküche also wurde zur Plünderung freigegeben, zu einer kontrollierten Plünderung, versteht sich, bei der das Volk über die Stränge schlagen und Rebellion spielen konnte, damit es nicht etwa tatsächlich eine machte. Goethe hat dieses Fest in Dichtung und Wahrheit beschrieben und dabei angemerkt, dass der Pöbel lieber rauben, als sich beschenken lassen will. Die Honoratioren gönnten ihm die Illusion und sahen dem Schauspiel von oben herab zu, von gemieteten Balkonen. Bei den richtigen Schauspielen, bei denen in den moralischen Anstalten, hatte die Polizei ebenfalls ihre Rolle zu spielen. Auf die Polizei im Theater, auf dem Theater und um das Theater herum komme ich gleich zu sprechen. Zuvor noch einige Erläuterungen zu dem, was damals unter Polizei und Polizeiwissenschaft verstanden wurde. Polizei hinten mit Y geschrieben und in der Mitte mit C. Der Begriff umfasste deutlich mehr, als wir uns heute darunter vorzustellen bereit sind, nämlich nicht nur ordnungs- oder kriminalpolizeiliches Handeln im engeren Sinn, sondern das gesamte Spektrum des inneren staatlichen Machthandelns und die entsprechende Lehre dazu. Für den Kameralisten Johann Friedrich Pfeiffer gehörte die Polizeiwissenschaft zu den vier Säulen der Universalkameralwissenschaft. Als da wären Staatsregierungskunst, Polizeiwissenschaft, allgemeine Staatsökonomie und Finanzwissenschaft, wie sie bereits im Titel seines 1783 veröffentlichten zweibändigen Lehrwerks genannt sind. Wie die Polizei eines Staates auszugestalten sei, war umstritten. Für Joachim Georg Darius zum Beispiel war Polizeipolitik Arkanpolitik. In der 1768 erschienenen zweiten Auflage seiner ersten Gründe der Kameralwissenschaften, darin die Hauptteile sowohl der Ökonomie als auch der Polizei entworfen, in diesem Lehrbuch warnt er, die besonderen Umstände, welche die Polizeigesetze erfordern, zeichnen die Schwäche und die Stärke des Staates. Es ist demnach wieder die Klugheit, wenn man alle diese Umstände bekannt machen will. Werden diese Umstände durch Gesetze bestimmt, so werden sie bekannt gemacht. Folglich wird es kein kluger raten, alle besonderen Umstände, welche die Polizei erfordert, durch Gesetz zu bestimmen. Aber wie bringt man gesetzlose, geheime Maßnahmen öffentlich unter die Leute? Diesen Einwand legt Darius selbst nahe. Man wird uns fragen, wie es möglich sei, dass man in einem Staate die Veranstaltungen, welche die Geheimnisse der Polizei erfordern, ohne Gesetze machen könne. Die Brücke zwischen verborgener Absicht und sichtbarem Erfolg ist der menschliche Nachahmungstrieb. Diese Begierde ist in der Polizei sehr fruchtbar. Man will eine gewisse Veranstaltung in der Polizei machen und man träget Bedenken, diese durch Gesetze zu bewerkstelligen und die wahre Ursache hiervon bekannt zu machen. Erstens, man bewege einen, der vornehm ist und der bei den Inwohnern des Staats in Ansehen stehet, zu solchen Unternehmungen, die diese Veranstaltung zu wirken vermögend sind. Zweitens, man erwähle hiezu einen solchen, der verschwiegen ist, der es mit dem Staat wohl meinet und der die Kunst verstehet, andere zur Nachahmung aufzumuntern, ohne ihnen die Absicht zu verraten. Andere Kameralisten und Polizeiwissenschaftler haben dieser Auffassung der Regierungskunst als Geheimlehre widersprochen, zum Beispiel Johann Heinrich Gottlob von Justi in seinem 1759 ebenfalls in zweiter Auflage veröffentlichten Grundsätzen der Polizeiwissenschaft. Mit dem Ruf Justis in den Zeitzeugenstand komme ich auf das Theater mit der Polizei zurück, wobei Theater mit der Polizei durchaus mehrdeutig zu verstehen ist, wie sich noch erweisen wird. In Justis Lehrbuch heißt es, die Polizei muss bemüht sein, allerlei Arten von Ergötzlichkeiten vor die Sinne zu verschaffen und alles, wohin ihre Vorsorge dabei gerichtet sein muss, ist, dass sie die Ergötzlichkeiten in gerechten Schranken erhält. Alles dieses ist bei denen Konzerten, Bällen, Schauspielen und besonders bei denen Komödien allerdings möglich. Es hängt freilich davon ab, wo gelacht wird, ob das Gelächter polizeikonform oder polizeiwidrig ist. Johann Heinrich Jung-Stilling beispielsweise echauffiert sich in seinem Lehrbuch der Staatspolizeiwissenschaft von 1788 über die Gassenkomödianten. Schauspieler von allerhand Art, Gaukler, Taschenspieler, Seiltänzer und dergleichen sind ein Gift für die Gewerbsstände. Alles läuft hinzu, verschleudert Geld und Zeit. Überall also, wo Industrie und Fleiß die Mittel zur Glückseligkeit und Pflicht sind, da müssen Schauspieler von jeder Art nicht geduldet werden. Jung Stilling war Pietist und wie er sich für protestantische Sekten und Sektierer gehörte, zum Beispiel auch für die theaterfeindlichen Calvinisten in Genf, war ihr Simulationsavers, um es modern auszudrücken. Den Fanatikern der Nüchternheit waren die sakralen Simulationsräume des Barock mit dem Gips unter dem Gold der Oberfläche, genauso ein Gräuel wie der Pomp katholischer Landfeste mit ihrer ökonomisch unverantwortlichen Verschwendung von Zeit und Geld und wie die städtische Sittenverderbnis durch in Szene gesetzte Unmoral auf den Bühnenbrettern. Religiöser Innerlichkeit ist der äußere Schein suspekt, was jedoch nicht schützt vor Scheinheiligkeit. Die meisten Kameralisten wussten in ihrer kalkulativen Vernunft, indessen die Vorteile einer polizierten Bühne zu schätzen. Justi meinte, überhaupt muss ein weiser Regent dem Volke eine erlaubte Lust nicht missgönnen. Dieses mühselige Leben ist ohnedem so voller Elend und Widerwärtigkeiten, dass es keiner Anstalten der Regierung bedarf, um das Vergnügen und eine erlaubte Lust dem Untertanen immer seltener zu machen. Die polizeilich erwünschte Mengenerziehung mit den Mitteln ästhetischer Unterhaltung veranlasste Hans Mayr, den bayerischen Kultusminister von 1970 bis 1986, in seiner respektabel plagiatsfreien Habilitationsschrift Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre von 1966, veranlasste also Hans Mayr in seiner Schrift eine Ästhetisierung des Polizeibegriffs im Lauf des 18. Jahrhunderts zu diagnostizieren. Der polizierte und polit gewordene Mensch, die polizierten Städte und Staaten, in dieser Form ist der Polizeibegriff auch in die Sprache der klassischen Literatur eingegangen. Aufschlussreich, immer noch Mayr, ist der Wortgebrauch bei Goethe, wo die Polizei als eine auf Sauberkeit und Ordnung des Gemeinwesens bedachte Institution alles Hemmende, Widerwärtige und Schädliche beiseite bringt und wegfegt. Hier erstreckt sich die Bedeutung des Begriffs von der Sicherung der innerstaatlichen Friedensordnung bis zur Beförderung des Schicklichen und Geziemenden. Das war Mayr. Justi erinnerte zur Verteidigung polizeilich geordneter Volksbelustigung an die Maxime Brot und Spiele, mit der einst der Satiriker Juvenal die Herrschaftstechnik im antiken Rom auf eine jener Formeln gebracht hatte, die ihre fatale Gültigkeit bis auf den heutigen Tag behalten haben, auch wenn Populus und Vulgus inzwischen nicht mehr ins Kolosseum gehen oder nur noch, wenn damit ein Kino gemeint ist, das sich ja auch nicht zufällig so nennt. Justi schreibt, es war eine besondere Staatsmaxime der Römer, das Volk mit allerlei Spielen zu belustigen. Unsere heutigen Schauspiele, wenn die Komödianten nicht alles schlechte und ärgerliche Zeug ohne Unterschied aufführen dürften, wären dazu gleichfalls geschickt. Alles kommt auf die richtige Bewegung an, und zwar in der Bedeutung von Motion und Emotion, also der Gefühlsbewegung im Herzen der Zuschauer und die Bewegung ihrer Körper im Raum. In Johann Peter Franks System einer vollständigen medizinischen Polizei, erschienen von 1779 bis 1819, heißt es in dem langatmigen Stil, der das Werk auf 6 Bände und den 6. Band auf 3 Teilbände anschwellen ließ, die Vergnügungen, denen die Menschen zu ihrer Erholung nach ermüdenden Berufsgeschäften empfänglich sind, ergötzen entweder bloß das Gemüt oder sie setzen dabei auch noch den Körper in eine mäßige Bewegung. Der Maître de Plaisir des großen Haufens ist Frank zufolge die Polizei. Sie hat sich sowohl um die Gemüts- als auch um die Körperbewegungen zu kümmern. Ein ganzes Volk bewege sich immer gleich einer daherstürzenden Flut, und wo man nicht haben will, dass kein gefährliches Austreten erfolge, da müssen jede Bewegung studiert, alle dieselbe erhöhenden Ursachen vorausgesehen und mit festem Damme eingeschränkt werden. Frank gehört zu denjenigen, die der Bühne zutrauen, das Volk in die obrigkeitlich gewünschte Richtung zu lenken. Allerdings ist dabei vieles, sehr, sehr vieles zu berücksichtigen. Frank sinniert über die ungesunde Ausdünstungen der Kleider der Theaterbesucher und macht sich volksgesundheitliche Sorgen um das schlechte Öl, das in den Lampen verbrannt wird. Die Theaterdirektoren sollten Ventilatoren aufhängen oder zu Wachslichtern verpflichtet werden, auch wenn das teurer war als das billige Öl. Außerdem regt er an, die Zahl der Besucher einer Vorstellung polizeilich zu beschränken und lieber die Zahl der Vorstellungen zu erhöhen. Die Dekorationen unterstehen ebenfalls der polizeilichen Aufsicht, wobei es Frank weniger darauf ankommt, was auf sie gemalt ist, als womit, mit welchen Materialien und Farben. Übrigens ist das Theater für Frank nur ein Nebenschauplatz. Er handelt auch von der Gesundheitspflege der lernenden Jugend und der nötigen Polizeiaufsicht bei Erziehungsanstalten oder von der mütterlichen Pflicht des Selbststillens und ihren Einfluss auf das Wohl des Staats. Das alles klingt in unseren Ohren recht kurios, unbedacht wie der Mensch, auch der Akademische, mich natürlich eingeschlossen. Also auch der Akademische, unbedacht wie der nun einmal ist, lässt man sich von einer derart ausführlichen Volksgesundheitsfürsorge gern amüsieren. Wenn Frank aber ärztlich konkret vor dem Bleiweiß warnt, das damals auf die Kulissen gepinselt wurde, verschlägt es einem den Atem vor Schreck und Gift und man lässt dem braven Mann Gerechtigkeit widerfahren. Wie auch immer, administrative Maßnahmen, besonders die kleinteiligen, müssen natürlich selbst wiederum verwaltet werden. Ohne Bürokratie keine Volksbelustigung, ohne Behörde kein Pläsier. Eine solche Behörde schlägt Christian Daniel Voss, demzufolge das Theater den inneren Sinn des großen Haufens entwickeln kann, in seinem Handbuch der allgemeinen Staatswissenschaft von 1796 ausdrücklich vor. In einer wohlgeeingerichteten Staatspraxis werden diesem höchst wichtigen Gegenstande auch ein besonderes Departement und Staatsdiener gewidmet sein, welche die Besorgung dieser Anordnungen und die Aufsicht ausschließlich zu ihren Beschäftigungen machen. Justi wiederum will die inhaltliche Überwachung der Stücke einer Intendanz anvertrauen, die zwischen Massengeschmack und ästhetischen Ansprüchen zu vermitteln weiß. Die Regierung sollte zum Aufseher über die zu spielenden Stücke einen Mann setzen, der sowohl von guter Einsicht und Geschmack wäre, als auch ein edles Herz hätte, welcher sowohl die Regeln des Theaters als den Geschmack der meisten Zuschauer verstünde, beide miteinander zu vereinigen suchte und welcher den Endzweck der Komödie, die Tugend und guten Sitten zu befördern, auch bei denen lustigen Stücken nicht außer Augen verlöre. Auch für das Drumherum muss die Polizei Sorge tragen, für die Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung im Theatersaal und der Verkehrsregelung davor. Jakob Friedrich Bielfeld fordert in seinem zweibändigen Lehrbegriff der Staatskunst von 1761, die Schauspiele müssen nicht nur mit Schildwachen besetzt werden, die im Namen des Landesherrn alle Unordnungen und Lärmen verhüten, sondern die Polizei lässt auch alle äußerlichen Zugänge des Schauplatzes erleuchten und der Verwirrung und dem Lärmen der Kutschen zuvorkommen. Dass Schildwachen im Schauspielhaus tatsächlich nötig werden konnten, zeigt im Februar 1804, also über 40 Jahre nach Bielfelds Staatskunst, ein Eintrag in dem Tagebuch, das der junge Josef von Eichendorff während seiner Breslauer Internatszeit führte. Er beschreibt einen Theatertumult, ausgelöst vom Für und Wider um ein Singspiel mit dem Titel »Der Marktschreier«, komponiert von dem heute vergessenen Wiener Komponisten Süßmeier oder Süßmeister, also gibt, der hat, ja, nee, der hat 10 oder 15 verschiedene Süßmeier-Varianten auf seinen gedruckten Notenbroschüren stehen. Also der war damals sehr, sehr berühmt, ist heute fast vergessen. Also aber jetzt Eichendorff über den Marktschreier. Das gesamte Publikum verlangte den Marktschreier. Unmittelbar darauf kam hingegen ein Schwarm Offiziere hereingestürzt, wohl angetan mit Pfeifen, in der Absicht, den Marktschreier auszupfeifen, welches sie auch, anstatt zu Ende des Stückes, wieder alle Billigkeit gleich in der ersten Szene auf eine so betäubende Art ausführten, dass der Vorhang augenblicklich fallen musste. Das übrige Publikum aber, welches doch ausdrücklich den Marktschreier verlangt hatte und sich nun um sein Geld geprellt sah, war darüber so aufgebracht, dass man aus den Logen auf die Offiziere dumme Jungen herabrief. Vom Vier-Groschen-Platz aber eine Menge Volks mit Scheiten etc. bewaffnet herunterströmte, um die Herren Offiziers einmal recht herzlich durchzuwalken. Durch die überall herzulaufenden Wachen wurde jedoch noch Tod und Mordschlag verhütet. Auch im Parterre kam es zwischen den Offizieren und Zivilisten so zu händeln, dass ein Offizier gegen einen lutherischen Studenten, der ihn nebst mehreren anderen aus dem Parterre werfen wollte, den Degen zog. Die Folge war, dass 8 Offiziere arretiert wurden, von Berlin aber in den Zeitungen alles Pfeifen und Polter bei Arretierung verboten wurde. Es kann aber auch passieren, dass nichts mehr passiert, dass die Theater leer bleiben und sich das Volk seiner Bespielung entzieht, nicht nur im Schauspielhaus, auch auf öffentlichem Platz. Wie kann die Obrigkeit verhindern, dass sich die Untertanen bei feierlichen Gelegenheiten unfestlich lustlos zeigen? Schließlich ist für diejenigen, die auf der Tribüne stehen, nichts schlimmer, als wenn unten keiner vorbeimarschiert. Zur Organisation öffentlicher Freude, die nicht erst in den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts zu einem Souveränitätsproblem wurde, gibt es von Friedrich Schiller zwei Entwürfe zu Theaterstücken. Das eine Stück sollte Narbonne oder die Kinder des Hauses heißen, das andere direkt und umstandslos die Polizei. In diesen Entwürfen wird die Polizei zum Bühnenthema in der Form eines Karlauers ausgedrückt. Schiller will auf die Bühne bringen, was die Polizei auf die Beine bringt. Im Narbonne-Entwurf heißt es, die Polizei besoldet Masken an den Festen, um ein Schauspiel der öffentlichen Freude zu geben, besonders wenn ein öffentliches Unglück befürchten lässt, dass das Volk von selbst sich still verhalten wird. Die diskreten Agenten der Obrigkeit arrangieren selbst die Inszenierung, die sie sonst zu überwachen haben. Keine Kontrolle ist so effektiv wie das Ersetzen der Kontrollierten durch die Kontrolleure. Doch was bedeutet es für die Schaubühne als moralische Anstalt, wenn auf ihr die polizeilichen Vorführungen vorgeführt werden sollen? Mit Schauspielern als Soldaten maskiert, lassen sich ganze Heerlager auf die Bühne bringen. Aber wie maskiert man eine Maske? Wie simuliert man Simulation? Wie lässt sich in einem polizierten Schauspiel eine schauspielende Polizei bei einem polizierten Schauspiel darstellen? Und alles noch in gehöriger dramatischer Einheit. Schiller notierte, die eigentliche Einheit ist die Polizei, die den Impuls gibt und zuletzt die Entwicklung bringt. Viel geholfen hat ihm die Selbstermahnung nicht, die Entwürfe sind liegen geblieben. Zusammenfassend ließe sich sagen, beim Polizeireglement für die Lustbarkeiten, wie Möser es ausdrückt, kommt es darauf an, in patriarchalischer Fürsorglichkeit weder alles zu erlauben noch alles zu verbieten. Es muss die richtige Balance gefunden werden zwischen dem Aufrechterhalten der täglichen Disziplin und dem gelegentlichen Öffnen des Ventils an den Festtagen oder, noch einmal mit Möser gesagt, es geht um das richtige Verhältnis zwischen Werktagsgemüse und Sonntagsbraten. Dass der Publizist mit seiner polizeilichen Feder sogar in den Kochtöpfen herumstochert, liegt an der nie sich beruhigenden Sorge der Obrigkeit um die Untertanen. Wer immer nur das Beste will, hält schlimmsten Fall alles unter Kontrolle. Von den großen Menschenversammlungen an Markt, Fest und Feiertagen über das Publikum, im Schauspiel und das im Wirtshaus bis hin zu den Essgewohnheiten der Leute am Familientisch. Wer den großen Haufen insgesamt lenken, leiten und erziehen will, tut gut daran, sich um alles und jeden zu kümmern. In den Diskursen kann das zu dem Versuch führen, das Leben lückenlos zu erfassen, im System einer vollständigen medizinischen Polizei zum Beispiel. Andererseits, das habe ich schon angedeutet, ist eine Kritik obrigkeitlicher Diskurse sehr viel leichter als eine Reform polizeilicher Praxis. Daran sollten Intellektuelle sich gelegentlich erinnern, schon aus Gründen selbstreflexiver Hygiene, womit ich nicht gesagt haben will, Kritik ohne Verbesserungsvorschläge sei unstatthaft. Etwas Schlechtes wird nicht dadurch gut, dass es keine Verbesserungsvorschläge gibt. Um auf das Volk und das Vieh im 18. Jahrhundert zu kommen, eine Volksmenge mit einem wild gewordenen Ochsen zu vergleichen, zu Mösers Zeiten zogen die Ochsen ja im Alltag noch in viehischer Geduld die Pflüge über die Felder und die Bauern trotteten in ebensolcher Geduld hinterher. Der damals also naheliegende Vergleich berührt heute ziemlich unangenehm. Gleichwohl muss man auch heute, wenn man schon Polizeikommissarius oder Einsatzleiter ist, dafür sorgen, dass der Menschenmenge nichts zustößt und vor allem, dass sie sich selbst nichts antut. Eine nahezu unlösbare Aufgabe und eine undankbare sowieso. Wie die Polizei es macht, ist es immer verkehrt. Sind die Sicherheitsvorkehrungen zu stark? Wird die Übergriffigkeit vorgeworfen? Sind die Sicherheitsvorschriften zu lax? Nimmt sie ihre Verantwortung nicht wahr? Erlauben Sie, dass ich das an einem banalen Beispiel verdeutliche, an einer Busfahrt, an einer Berliner Busfahrt in der schönen Linie 29. Den auswärtigen Gästen möchte ich ans Herz legen, wer nicht im 29er gewesen ist, der war auch nicht in Berlin. Diese Busse können sehr voll werden, lässt der Fahrer an einer Haltestelle wegen Überfüllung keine Leute mehr einsteigen, macht sich Unmut breit und es kann zu Berliner Schnauzigkeiten kommen. Die Berufung des Fahrers auf die Sicherheitsvorschriften wird ihm wenig helfen, ihm allenfalls die Beschimpfung als Korinthenkacker eintragen. Lässt der Fahrer aber trotz Überfüllung weitere Leute zusteigen und es werden bei einer Vollbremsung Fahrgäste verletzt, wird empört gefragt, warum er die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten hat. Die gleichen Leute, die sich unter Protest in den vollen Bus drängen, würden nicht zögern, die BVG wegen der Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu verklagen. Man könnte das kleine, banale Beispiel hochrechnen zu großen, banalen Massenveranstaltungen. Wann wird der Einlass zu einer Partymeile geschlossen? Wie wird dafür gesorgt, dass kleine Gruppen nicht anfangen, Rabatz zu machen, wenn sie nicht mehr hinein dürfen zum großen Haufen? Wie verhindert man in kritischen Situationen jene emotionale Kernschmelze, die aus einer Ansammlung lauter ganz vernünftiger Individuen eine panische Masse macht? Oder, das alles dramatisch zugespitzt auf ein viel diskutiertes Beispiel, wie verhindert man, was 2010 bei der Love Parade in Duisburg passiert ist? Wie kann die Polizei dafür sorgen, dass die Freude nicht grauenhaft wird? Nachdem meine Zeitreise in die Vergangenheit zu einer Busfahrt in der Gegenwart geführt hat, möchte ich mit einem Ausblick in die Zukunft schließen. Die Polizei der Freuden hat nämlich in letzter Zeit erstaunliche Fortschritte gemacht. Bei den Fruchtfliegen. Das wurde durch den recht jungen neurobiologischen Forschungszweig der Optogenetik ermöglicht. Hier experimentiert man damit, auf optische Reize chemische und elektrische Hirnreaktionen folgen zu lassen, die wiederum zu schlagartigen Verhaltensänderungen führen. Die Einzelheiten würden einen weiteren Vortrag erfordern, den ich als geisteswissenschaftlicher Schriftsteller gar nicht halten könnte, mangels naturwissenschaftlicher Fachkompetenz. Der Neurowissenschaftler Gero Miesenböck mag schildern, wie optogenetische Experimente neue Möglichkeiten massenhafter Verhaltenssteuerung demonstrieren, einstweilen auf Fruchtfliegenniveau, wie gesagt. Hunderte Fliegen laufen in einer Art Setzkasten hinter Glas kreuz und quer durcheinander. Durch kleine Tore können sie von der einen in die andere Kammer des Kastens gelangen. Zu sehen gibt es wenig, aber einiges zu riechen. Ein für Fliegen angenehmer Geruch von links, ein weniger angenehmer von rechts. Also bevorzugen die Fliegen die linke Seite. Nur vereinzelt schauen Fliegen rechts vorbei. Dann ein Lichtblitz. Die Vorliebe der Fliegen ändert sich von einem Moment zum anderen. Sie zieht es nun zur anderen Seite, bis sich fast alle Fliegen auf der rechten Seite des Kastens aufhalten. So demütigend für mich die Sache auf dem Frankfurter Römerberg gewesen ist, ein Polizeiknüppel auf dem Kopf ist immer noch besser als ein optogenetischer Schaltknüppel im Kopf. Bei der altmodisch handgreiflichen Art der Massensteuerung weiß man wenigstens, wie einem geschieht, wenn auch nicht immer, warum. Dankeschön.
Das war der Schriftsteller und Politologe Bruno Preisendörfer über die Polizei der Freuden. So hat er seinen Vortrag genannt. Den hat er am 31. Januar 2014 im Einstein-Forum in Potsdam gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.